Die Predigt ist heute aus dem Kapitel 24, Verse 14 bis 21 der Apostelgeschichte. Und der Titel ist Das umkämpfte Gewissen. Ich lese den Predigttext und danach die Predigt. Da sagt der Apostel Paulus, als er vor Gericht steht: Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, dass ich allem glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selber warten, nämlich, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird, der Gerechten wie der Ungerechten. Daher übe ich mich darin, allezeit ein unverletztes Gewissen vor Gott und den Menschen zu haben. Nach vielen Jahren bin ich wiedergekommen, habe bei meinem Volk Almosen und Opfer gebracht. Dabei fanden sie mich, wie ich mich im Tempel gereinigt habe, ohne Volksauflauf und ohne Tumult. Den verursachten einige Juden aus Asien, die hier vor dir seien und mich verklagen sollten, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder lass diese selbst sagen, ob sie etwas Unrechtes an mir gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Außer diesem Wort, das ich rief, als ich unter ihnen stand: Wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute angeklagt. Amen. Einführung. Also Paulus muss sich vor dem Statthalter Felix in Caesarea verantworten. Es ist das Jahr 57, kurz nach Pfingsten. Und er hat etwas erlebt in Jerusalem, er ging in den Tempel und wurde dort von Juden aus Kleinasien, aus Ephesus erkannt, und sie dachten, er hätte einen Heiden in den Tempel geführt. Und da haben sie ihn ergriffen und wollten ihn umbringen. Sie schleppen ihn aus dem Tempel hinaus und es gibt einen Riesentumult und der römische Befehlshaber schreitet ein mit seinen Soldaten, entreißt ihn den Paulus. Und Paulus will dann zur Menge reden und der Oberst erlaubt ihm das und er sagt in Hebräisch, was er getan hat und was er tut und wer er ist. Und als er ihnen sagt, dass er das Evangelium auch zu den Heiden getragen hat, da wollen sie ihn wieder umbringen. Und wieder muss der Befehlshaber eingreifen und die Soldaten müssen ihn dem Mob entreißen, damit er nicht gelyncht wird. Der Befehlshaber verhört ihn und als er erfährt, dass Paulus Römer ist und Paulus ihn bittet, dass er noch einmal zu diesem Hohen Rat reden kann, ja, da lässt er das zu. Allerdings haben sich inzwischen 40 Dolchmänner, Sikarier, Zeloten verschworen, den Paulus auf dem Weg zur Verhandlung umzubringen. Und als das der Befehlshaber dann auch erfährt, bringt er den Paulus mit schwerer Bedeckung, also mit Hunderten von Soldaten, nach Caesarea zum Statthalter Felix vor Gericht. Jetzt ist er vor Gericht und die Ankläger, der Hohe Rat, also die Kirchenführung hat ihm schon vorgeworfen, dass er Sektenführer sei und dass er Aufruhr veranstaltet hat. Okay, das mit Sekte, das geht den römischen Statthalter eher wenig an. Das ist für ihn nicht uninteressant. Aber Aufruhr, das ist ein Delikt, das mit dem Tod bestraft wurde. Das Imperium mit seinen vielen eroberten Völkern, das hatte andauernd mit diesen Aufruhren zu tun. Aber Aufruhr war nicht gut, da konnte man die Leute nicht ausnehmen. Sie haben keine Steuern mehr bezahlt. Und das war dann auch für den Statthalter, der in dieser Provinz war, auch nicht gut. Denn er musste die Truppen einsetzen und das kostete Geld. Und zudem hatten die Provinzen durchaus das Recht, den Statthalter zu verklagen. Das tun sie, bevor sie, jedenfalls meistens, bevor sie eine Aufruhr veranstalten. Also, der Herr Jesus wurde vom Kirchenrat oder von der Kirchenführung als Aufrührer bezeichnet. Und Pilatus hat dann das nicht entdeckt, also da ist er unschuldig. Und dann haben sie ihn bedroht und gesagt, wir verklagen dich als Nicht-Freund des Kaisers, wenn du ihn nicht umbringen lässt. Und Pontius Pilatus hat's getan, hat seine Hände in Unschuld gewaschen, wortwörtlich, nur das funktioniert halt nicht. Man kann Schuld oder Sünde nicht mit Wasser wegwaschen. Ja, jetzt steht Paulus, ja, knappe 30 Jahre später vor dem Statthalter Felix, und dieser Felix ist kein guter Mann, schreiben jedenfalls die römischen Geschichtsschreiber, Tacitus zum Beispiel. Und er hat eben den Kirchenrat, der hat die Anklage vollbracht und der Kirchenrat, also die jüdische Kirche, hat die jede Menge Geld. Und Paulus kann sich ausrechnen, was jetzt mit diesem Vorwurf passiert, denn er hat kein Geld. Und der Statthalter wartet tatsächlich auf Geld. Das sagt uns Vers 16 in Kapitel 24. Und Paulus hat keines. Er kann sich ausrechnen, was jetzt mit ihm passiert. Der Statthalter fordert ihn zur Verteidigung auf und der Apostel begegnet hier dem Vorwurf, Sektenführer zu sein und begegnet dem Vorwurf der Aufruhr und weist dann auf die Auferstehung der Toten und somit aufs Gewissen. A. Sektenführer. Das mache ich heute kurz, dieses A, denn darüber habe ich letzten Sonntag schon gepredigt. Aber trotzdem, wie Paulus hier bekennt, nämlich dass er an das ganze Alte Testament und Propheten glaubt, ja, das glauben wir auch. Wir glauben, was im Gesetz und den Propheten steht. Und die ganze Bibel ist Gottes Wort, Gesetz und Evangelium. Manche Teile betreffen uns heute nicht mehr, etwa das Zeremonialgesetz, das Gott Israel gegeben hat, das symbolische Opfer, symbolische Reinigung und auch Speisegesetze hatte, die symbolisch waren. Und waren nicht zur Gesunderhaltung des Lebens. Symbolisch. In all diesen Zeremonialgesetzen wurde Christus sein Tun, sein Opfer und seine Gaben, seine Gnadengaben abgebildet. Die waren ein Hinweis auf ihn selbst. Und dieses Zeremonial- und Reinigungsgesetz ist mit seinem Kommen aufgehoben, sagt unser Glaubensbekenntnis in 19,4. Ja, das ist schön, das Alte Testament ist vorbei. Aber trotzdem haben Kirchen dieses Zeremonialgesetz wieder eingeführt, mit dem sogenannten Messopfer und auch dem vielen Weihrauch. Das kommt aus dem Alten Testament. Beim Neuen Testament in der Kirche nicht da. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Auch das in dem Staat Israel gegebene Staatsgesetz gilt nicht mehr. Es galt schon im Neuen Testament nicht mehr, da galt das römische Recht. Und warum sollte es heute noch gelten? Also Steinigung von Frauen und Männern, die Ehebruch betrieben haben. Nein, das gilt Tatsächlich nicht. Aber das Sittengesetz, das gilt. Die 10 Gebote, sie verpflichten alle Menschen zum Guten, zum Gehorsam. Nicht nur, weil die 10 Gebote gut sind, sondern auch wegen der Autorität Gottes. Der hat sie gegeben und hat sie nicht umsonst gegeben. Und er wacht darüber. Diese Verpflichtung gegenüber den 10 Geboten, die löst Christus im Evangelium nicht auf. Nein, er verschärft sie sogar noch. Genauer. Also du sollst nicht töten. Was? Nein, du sollst den anderen aufbauen, nicht niedermachen. Du sollst ihn lieben, nicht zerstören. Tu was für ihn. Ja, der Apostel fasst zusammen, was das Alte Testament sagt und gilt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in Gerechtigkeit. Dazu ist es da. Und der Apostel und die neutestamentliche Kirche glauben alles, was in der Bibel steht. Die glauben das. Muss halt unterscheiden, was nicht mehr gilt. Sekten sehen die Einheit und die Autorität von Gottes Wort nicht. Und sie fügen ihre eigenen Lehren bei, die Menschenlehren sind, was der Herr Jesus im Neuen Testament auch schon kritisiert. Sie sehen den Herrn Jesus in seiner Bedeutung und Schönheit nicht. Das ist ihr Problem. B. weist der Apostel die Aufruhr zurück. Also Paulus ist kein Aufrührer, er hat die Volksmassen nicht aufgehetzt. Das hat der Herr Jesus auch nicht. Im Gegenteil, als die vielen nach der Speisung der 5000 ihn zum König machen wollen, da treibt er seine Apostel ganz rüde, also wirklich hart in die Boote und treibt sie dazu, dass sie über den See Genezareth davonfahren, damit sie nicht auch zu den Königmachern gehören, damit sie da nicht mitmachen können. Es ist so überliefert in Matthäus 14, 22 und Johannes 6, 11. Der Herr Jesus entzieht sich den begeisterten Massen. Tut er am Palmsonntag nebenbei auch. Denn hätten sie ihn zum König gemacht, wären die Truppen sofort eingeschritten und hätten den Aufstand, die Aufruhr niedergeschlagen. Blutig. Paulus ist also kein politischer Aufrührer. Ebenso wenig wie der Herr Jesus. Paulus schreibt in Römer 13, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Ähnlich schreibt es Petrus in 1. Petrus 2, 13. Aber Paulus ist denn doch ein Aufrührer. Er rührt Sünde auf. Scheinheiligkeit, falsche Lehre und falsche Einbildung. Er tut das ähnlich, wie es der Herr Jesus Christus getan hat und wie es Gottes Wort heute noch tut. Es zeigt, die innere und äußere Aufruhr gegen Gott, die auch bei uns ist. Aber was Paulus und Gottes Wort eben auch tun, sie überführen zum Herrn Jesus Christus, der offiziell als Aufrührer gekreuzigt wurde, der aber, wie das Alte Testament an für sich schon vorausgesagt hat, anstelle seiner Jünger wegen ihrer Aufruhr gegen Gott gerichtet wurde. Sünde, egal ob Übertretung oder Unterlassung, ist Aufruhr gegen Gott. Und Aufruhr steckt in unseren Herzen. Im Fleisch, das heißt in unserer selbstsüchtigen Natur. Auch wenn Gott uns ein neues Herz gegeben hat, das tun will, was er sagt, auch seine Ordnungen einhalten will, ja, das alte aufrührerische Herz ist immer noch da, steckt in uns und versucht, die Macht zu kriegen. See, der Apostel weist auf die Auferstehung der Toten und damit aufs Gewissen. Er sagt, ich übe mich darin, allezeit ein unverletztes Gewissen vor Gott und den Menschen zu haben. Tja, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, sagt der Volksmund. An für sich ist das Gewissen auf Gottes 10 Gebote geeicht und Kinder haben ein gottgegebenes, feines Gewissen, das kann man feststellen. Das wird allerdings, wenn sie älter werden, von den Kameraden und den Peers und der Gesellschaft und den Idolen manipuliert. Das Insein ändert sie. Und gut, wenn man da jemand hat oder eine Gruppe hat, bei der man Insein kann, das besser ist, als wenn die Gruppe schlechter ist als das eigene Gewissen. Ein Unternehmer in Los Angeles sagte, das Image ist alles. Image, das ist eigentlich das Bild, heißt eigentlich Bild und ist das Ansehen und der Persönlichkeitswert. Und Insein gehört eben dazu. Da habe ich ja Ansehen und Persönlichkeitswert. Aber zurück zum Gewissen. Eichmann, der Organisator des Holocausts, der ihn organisiert hat, keine hohe Stellung, aber hervorragender Organisator, er hat Millionen auf dem Gewissen. Er sagt bei seinem Prozess, dass er kein schlechtes Gewissen habe. Er habe nur getan, was ihm gesagt wurde. Er habe seine Pflicht getan. Okay, da hat die Nazi-Ideologie sein Gewissen verändert, sein Gewissen belagert. Sein Gewissen bestimmt. Dieses Gewissen, ich denke nicht, dass Putin bezüglich dem Einmarsch in der Ukraine ein schlechtes Gewissen hat. Er hat ja die ukrainische Führung als Nazis bezeichnet. Und er hat auch Hilfe bekommen. Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche hat diesen Krieg gesegnet. Er ist rechtens. Hey, warum ein schlechtes Gewissen haben? Ein Einschub bezüglich Covid-19, der hat eine, oder bezüglich der Impfung, der hat eine Gemeinde in Deutschland eine sogenannte Hilfestellung für Christen herausgebracht, in der sie die Gewissensfreiheit betont. Allerdings nennt sie die Regierung zuerst einmal tyrannisch und setzt sie dem Antichristen gleich oder seinem Tier und die Impfung als das Mahlzeichen des Antichristen oder des Tieres. Okay, wenn das so ist, dann bleibt dem christlichen Gewissen an für sich nichts übrig, als sich nicht impfen zu lassen. Denn man will ja nicht dem Antichristen folgen. Man will ja nicht sein Mahlzeichen tragen, das einem verbietet, zu kaufen und zu verkaufen, wie es in Offenbarung 13 steht. Ja, natürlich, es ist, was soll man dann tun? Der Pastor zeigt 3 Wege auf, wie man da sich wappnen kann gegen den Tyrannen, die Regierung, gegen den Antichristen. Erstens, Hilfe von Ärzten, die nicht regierungskonform sind und demonstrieren. Zweitens, Lügen. Denn Rahab hat beim Verstecken der israelischen Kundschafter ihr auch gelogen und Gott hat das nicht getadelt. Drittens, Auswandern. Aber man muss halt schon schauen, wohin man auswandert. Und man muss auch schauen, dass dort eine Gemeinde ist, die einen aufnimmt als Ungeimpften. Der Schluss ist der, da wird bezüglich Gewissen auf Luthers Vorbild, also Luther wird als Vorbild hingestellt, der im Wormser Tribunal sagte, mein Gewissen ist gebunden an Gottes Wort, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. ja, zu Luthers Gewissensbindung an Gottes Wort wird hier allerdings zur Gewissensbindung gegen Staat und Impfung aufgerufen. Das ist schon ein Unterschied. Luther bezog sich auf Gottes Wort. Die hier tun das nicht. Sie rufen auf gegen. Und sie rufen auch gegen Gottes Wort zu handeln, zu lügen. Ja, das ist eine Manipulation. Also Manipulation ist ja an für sich nicht schlecht. Das heißt schlichtweg Handreichung. Aber das ist gegen Gottes Wort. Und vergessen wir nicht, was Paulus geschrieben hat in Römer 13 und Petrus auch. Die Obrigkeit ist von Gott verordnet. Und wir können die Obrigkeit, die wir jetzt haben, nicht als Antichristen und nicht als Tier bezeichnen. Das kann man in Staaten, die die Christen verfolgt. Wir haben Flüchtlinge hier, die Asyl suchen und gefunden haben. Deren Staaten kann man so bezeichnen, aber nicht unsere Staaten. Ja, an für sich schlägt das auf Gottes Wort gereicht Gewissen, wenn man flucht und lügt und andere runtermacht oder vernachlässigt, stiehlt, habgierig ist oder unrein ist. Dann ist das Gewissen von Gottes Wort geeicht. Und das ist gut und das ist auch lästig. Denn wenn man das Gewissens oder die Gewissensschläge andauernd ignoriert, was soll man denn tun? Es schlägt. Man müsste das Leben ändern. Gut, mit der Zeit, wenn man das Leben nicht ändert und nicht auf Gottes Wort einlenkt, dann hört das Gewissen auf zu schlagen. Tja. Und das ist allerdings dann verheerend, denn dann ist Gott der Richter. Paulus übt sich, ein unverletztes Gewissen zu haben. Und er legt dem Felix, dem Statthalter, der korrupt ist, natürlich auch nahe, sich darin zu üben. Den Christen gebietet er sogar, sich darin zu üben. Er weiß nämlich, was es bringt, wenn das Gewissen nicht von Gottes Wort geprägt ist. Er schreibt dem Timotheus, habe Glauben und ein gutes Gewissen, das einige vernachlässigt und deswegen im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Zu ihnen gehören Hymnäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. 1. Timotheus 1, 19 bis 20. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Volksmund. Luther hat vor dem Schlafengehen den Tag überdacht und Gott um Vergebung gebeten, wenn er gesündigt hat. Jeden Abend. Zum Schlafen ist das wichtig. Es ist aber noch viel wichtiger in Bezug auf Gott und die Menschen. Denn, ja. Ein schlechtes Gewissen ist lästig. Allerdings ein schlechtes Gewissen bezüglich Gott ist üblich. Ich könnte fast schon sagen, es ist fast normal. Wir und der Apostel Paulus, auch wenn wir im besten Glauben sind, wir sind nicht so wie der Herr Jesus Christus. Ja, und Paulus übt deswegen, ein gutes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Das heißt, schuldet man Menschen etwas, soll man das wieder gut machen, um Vergebung bitten und es erstatten. Bei Gott ein gutes Gewissen zu haben, ist schwerer als bei Menschen. Ihm können wir eh nichts recht machen, denken manche. Aber Gott kennt seine Kinder und erwartet durchaus keine Perfektion. So wie erwarten wir bei unseren Kindern Perfektion als bei den Kleinen? Nein. Aber dass die Kinder üben, das erwartet Gott schon, sagt uns der Heidelberger Katechismus, Frage 114. Und Übung macht den Meister, sagt das Sprichwort. Und Gottes Kinder werden es nie bis zu ihrem Meister, dem Herrn Jesus Christus, hin schaffen. Der war perfekt, gerecht, Liebe in Person und Reinheit in Person. Aber seine Lehrlinge, und Lehrlinge heißt Jünger, Schüler, sollen üben, ein reines Gewissen zu haben, in ihm zu bleiben, indem sie ihre Schulden gegenüber Gott und Menschen bekennen und bereinigen. Das sollen sie tun. Was Paulus hier dem korrupten Richter und den falschen Anklägern zumutet, ist die Auferstehung der Toten. In Römer 2,15, wo er vom Gewissen redet, lässt er im nächsten Vers wissen, dass Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird. Ich komme zum Schluss. Das Gewissen durch andauerndes Festhalten der Sünde zum Verstummen bringen, das ist teuflisch. Wird das Gewissen falsch geprägt, ist das immer schlecht. In sein kann böse sein. In Christus sein ist gut. Es ist heilsam, wenn das Gewissen als Gottes Stimme schlägt und uns Richtung Meister, dem Herrn Jesus Christus, üben lässt. Amen.